Also was ich mal prinzipiell vorwegnehmen möchte, ist, dass Mutterschaft, Elternschaft in unserer Zeit wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung ist, nämlich auch für Mütter, die gesund sind oder bessere Voraussetzungen haben.
Und ich habe halt psychotische Phasen auch. Also ich habe, also allein würde ich das keinen raten, dass ein Kind groß sagt, das geht nicht, wenn man die Krankheit hat.
Crazy Turn. Ich bin bipolar.
Hallo und herzlich willkommen zu der 18. Folge des Podcasts Crazy Turn. Ich bin bipolar. Bevor wir mit dem Thema beginnen, schaut doch auf unsere Webseite www.crazyturn.at. Hier findet ihr alle Informationen zum Podcast und den Mitwirkenden. Für eine Unterstützung unseres Podcasts könnt ihr Abos erwerben und Spenden hinterlassen auf unserer Steady-Plattform, direkt auch auf unserer Webseite zu finden. Ein wichtiger Hinweis: Das Hören dieses Podcasts kann keine Psychotherapie oder das Konsultieren von Fachärztinnen ersetzen. Die heutige Folge widmet sich dem Thema Kinderwunsch und Bipolarität. Wir wollen diesem Thema mehr auf den Grund gehen. Wie ist das möglich? Welchen Problemen muss man sich hier stellen? Aber auch, welche Hilfsangebote gibt es, die in Anspruch genommen werden können? Dafür haben wir heute gleich zwei Interviews für euch vorbereitet. Zuerst stellen wir euch Conny vor, die Mutter eines 6-jährigen Sohnes ist. Sie schildert uns die Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert war und noch immer ist. Diese persönlichen Erfahrungen können hoffentlich einigen betroffenen Hörerinnen da draußen weiterhelfen. Das zweite Interview ist ein Expertinneninterview mit Doktorin Corinna Capitani-Schneider, die unter anderem spezialisiert ist auf Peripartalpsychiatrie, das heißt die Frauen mit psychischen Erkrankungen vor, während und nach der Geburt begleitet. An dieser Stelle ein Hinweis, dass ihr sämtliche Hilfsangebote, die in Wien in Anspruch genommen werden können, in unseren Shownotes findet. Und nun zu Nicole, die auch kurz über ihre Gedanken zu dem Thema sprechen wird. Hallo Nicole, ich hätte gleich die Frage, wie geht es dir mit dem Thema Kinderwunsch und Bipolarität?
Ja, hallo Vicky. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema für mich, denn Kinderwunsch, den habe ich immer schon gehabt, einen sehr starken Kinderwunsch, weil ich einfach, glaube ich, auch einen guten Draht zu jungen Menschen habe und es wunderbar finde, mich mit Kindern zu umgeben. Ich habe unter anderem auch die Ausbildung als Elementarpädagogin begonnen, musste sie dann aber leider aufgrund von Depressionen abbrechen. Ich arbeite jetzt ehrenamtlich im Hilfswerk mit Kinder und Jugendlichen mit und ohne Behinderung. Also der Kinderwunsch war immer sehr groß und ist noch immer ein Thema, das mich sehr berührt eigentlich.
Würdest du sagen, hattest du schon den Kinderwunsch, bevor du diagnostiziert worden bist?
Das auf jeden Fall. Ich habe immer Kontakt gehabt zu jungen, kleinen Kindern, weil zum Beispiel meine Schwester auch schon ziemlich früh meine Nichte bekommen hat und die haben eine Zeit lang bei uns zu Hause gewohnt. Das heißt, ich war es gewohnt, den Umgang mit Babys und Kleinkindern und wie gesagt, das hat mir auch immer sehr gut gefallen.
Und ab dem Zeitpunkt, wo du diagnostiziert worden bist, war das dann auch schon sofort ein Thema für dich oder ist das erst alles viel später in deine Realisationsphase gekommen?
Naja, ich muss sagen, dass ich sehr lange Zeit, bis vor kurzem eigentlich, noch immer einen ganz starken Kinderwunsch hatte, vor allem eben auch eigene Kinder zu haben. Aber das hat sich jetzt eben sehr geändert. Vielleicht auch mit der Tatsache, dass ich eben schon 40 geworden bin, im Moment keinen Partner habe, mit dem ich mir vorstellen kann, Kinder zu bekommen. Und auch das Umfeld leider nicht habe. Also meine Eltern wohnen 50 Kilometer entfernt von mir. Und ich denke, und das ist mir sehr bewusst, dass einfach Kinder in die Welt zu setzen eine wahnsinnig große Verantwortung ist. Und dass gerade wenn psychische Erkrankungen im Raum stehen, wie es eben bei mir die Bipolarität der Fall ist, dass ein soziales Netzwerk wahnsinnig wichtig ist und ich denke, das hätte ich auch nicht. Aber es ist auch vielleicht im Rahmen des Podcasts sehr stark hervorgekommen. Wir haben in Folge 3 mit oder 4, ich kann mich jetzt nicht genau erinnern, mit dem Professor Dr. Tau gesprochen und der hat mich erst das erste Mal so wirklich auf die Thematik gebracht, dass die Bipolarität eine der am meist vererbbaren psychischen Erkrankungen ist. Und das hat mich natürlich etwas zum Nachdenken angeregt, weil es einfach so ist, dass ich sage, diese Krankheit, diese Erkrankung möchte ich niemandem zumuten. Und das hat meinen ganzen Kinderwunsch eigentlich ins Schwanken gebracht. So viel, dass ich sagen würde, dass ich jetzt zwar rein theoretisch einen Kinderwunsch hätte, aber diesen mittlerweile aufgegeben habe und mich entschlossen habe, keine Kinder zu bekommen.
Also seit wann, würdest du sagen, hast du das jetzt so aufgegeben?
Ich glaube so in den letzten 1 bis 2 Jahren. Vor allem natürlich auch, wo ich gesagt habe, das soziale Netzwerk und dem dementsprechend stabilen Partner, den ich eben nicht mehr habe. Also ich war in einer langjährigen Beziehung für 17 Jahre und die ist in die Brüche gegangen, unter anderem aufgrund der Krankheit. Und ich sehe es einfach als Ding der Unmöglichkeit, dass ich alleine ein Kind in diese Welt setzen kann. Also das in die Welt setzen geht sowieso nicht allein, nicht ganz allein. Aber dass ich ein Kind großziehen kann mit dieser Krankheit, mit der Instabilität, die ich immer wieder erfahre, weil ich erwähne es immer wieder, dass ich so ein Ultra-Rapid-Cycling seit 2 Jahren habe. Das ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit, dass ich sage, es ist verantwortungsvoll, mit diesen Umständen ein Kind zu bekommen.
Und während, also du hast ja kurz erwähnt, vielleicht haben wir das noch gar nicht erwähnt für Hörer, die erst einsteigen oder es nicht wissen, du bist 40 jetzt. Es ist prinzipiell für Frauen in dem Alter schon eine manchmal kritische Phase. Also kann es aus eigener Erfahrung sagen, dass man in dem Alter dann sich auch überlegt, kriege ich jetzt noch Kinder oder nicht? Und bei dir kommt das halt jetzt auch noch dazu. Jetzt ist dann aber meine nächste Frage. Du warst, wie du jetzt gesagt hast, in einer relativ stabilen Partnerschaft über 17 Jahre und hast deinen Partner auch sehr stabil wahrgenommen. Willst du vielleicht kurz nur schildern, wie ihr dieses Thema Kinderwunsch behandelt habt eigentlich? Weil er hat dich ja kennengelernt in der Phase, wo du auch, also hatte ich glaube ich schon vorher gekannt, bevor du diagnostiziert warst, aber ihr wart zusammen und da ist ja dann, also habt das ja alles gemeinsam durchgemacht und so weiter. Wie war das Thema Kinderwunsch mit diesem langjährigen Partner?
Also ich denke, dass das Thema Kinderwunsch schon auch unter anderem aufgrund der Krankheit immer wieder in Frage gestellt wurde, aber es war, glaube ich, bei uns ein sehr klassisches Langstudieren und selber seinen Platz im Leben suchen. Und es war auch immer ein bisschen so rausgeschoben, so wenn das Studium beendet wird, dann vielleicht, und wenn man stabil im Arbeitsleben steht, dann vielleicht. Aber es war sicher überschattet von der Krankheit und ich denke mal, auch wenn mein Partner relativ stabil war, war es immer so im Hinterkopf eine Überlegung, ob das nicht vielleicht zu schwierig oder schwierig zu handeln wäre.
Gut, also das heißt, das Thema war immer da, aber ihr habt euch nie getraut, dem jetzt wirklich so Gewicht zu geben oder diesem Thema sich zu widmen.
Es wurde einfach immer prokrastiniert. Das heißt, es war da, es war auch die Wunschäußerung von mir da, aber wir fühlten uns, glaube ich, beide auch nicht reif genug. Und mit oder ohne Hintergedanken der Krankheit haben wir gedacht, wir haben sowieso noch ganz viel Zeit.
Hat sich ja sowieso jetzt alles geändert, ihr seid nicht mehr zusammen und wie du selber auch vorhin erwähnt hast, du hast im Moment so eine Phase, wo du auch quasi das jetzt mal abgelegt hast, den Kinderwunsch, wobei ich manchmal aus Erfahrung weiß, das Leben ist manchmal Es kann sich viel ändern, sage ich jetzt mal so. Also vielleicht kommt das ja auch wieder. Dann hören wir jetzt einfach rein, was Conny dazu zu sagen hat. Das ist eine Interviewpartnerin, die sich gemeldet hat und gerne mitreden würde zu dem Thema. Du hast sie interviewt, Nicole, und wir hören da jetzt mal kurz rein.
Hallo und herzlich willkommen. Wir haben jetzt zu Gast eine betroffene Mutter, nämlich die Conny, die selber bipolar ist. Und ich komme gleich zu meiner ersten Frage. Conny, wusstest du vor deiner Schwangerschaft von deiner Diagnose und hatte das Einfluss auf die Überlegung, überhaupt Kinder zu bekommen?
Also ja, ich habe es vorher gewusst, dass ich bipolar bin. Aber es war damals eben so, dass noch nicht so stark war wie jetzt momentan. Und ich habe es auch gut verdrängt und irgendwie auch nicht wahrhaben wollen, dass ich eben bipolar bin. Und Einfluss hat es jetzt keinen gehabt, weil es war irgendwie so, ich habe geheiratet und dann die Pille weggelassen und schon war ich schwanger. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir das so gründlich überlegt hätte, was nachher ist. Wobei ich sagen muss, wir haben dann so einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und die größte Angst vor die Mütter war eben die Angst vor der Geburt und ich habe halt schon dann Angst vor der Zeit nach der Geburt gehabt. Also ich habe dann schon wirklich nachher nur mal Bedenken gehabt.
Das heißt, deine Schwangerschaft ist eigentlich ganz regulär verlaufen.
Ja, das schon. Und das war eine sehr stabile Zeit für mich und eine schöne Zeit.
Und hast du während der Schwangerschaft eigentlich Tabletten genommen?
Ja, ich habe Abilify hab ich genommen, aber nur eine. Und ich habe eben auch Angst vor der Zeit nach der Geburt gehabt, weil sie gesagt haben, das Kind kann blau anlaufen wegen Entzugserscheinungen oder es wird ein Schreikind und ich habe eigentlich schon mit allem abgeschlossen. Also es war dann quasi, ich habe mein altes Leben beerdigt sozusagen.
Das heißt, das waren eher Ängste, die du hattest, aber gab es nach der Geburt wirklich Schwierigkeiten, die du mit deiner
Ja.
in Verbindung bringen würdest?
Ja, also ich habe nicht wirklich diese Muttergefühle gehabt. Das war ein bisschen schade. Und ich war aus dem Grund auch nicht stillen können und es war nicht ohne, es war mehr funktionieren, als wie es ist jetzt so super und klasse.
Und keine Muttergefühle, heißt es, du hast sowas wie eine Depression gehabt oder wie war das?
Nein, es war halt mehr so dieses Funktionieren für das Wesen, für das Neue. Und nicht jetzt wirklich, dass mich das emotional so mitgenommen hat oder halt, dass ich sage, das berührt mich so, wie manche sagen, das ist der schönste Augenblick für einen Leben, wenn es das erste Mal ein Kind sein. Und das war einfach nicht so.
Und das hat dich schon sehr belastet.
Nein, ich habe es damals so angenommen, wie es ist und habe das Beste draus gemacht und ja, genau.
Und hast du eigentlich nach der Geburt, auch punkto Schlafentzug zum Beispiel, irgendeine Episode der Manie verzeichnen können?
Nicht tragisch. Also ich habe ganz gut funktioniert, sagen wir so. Ja, genau.
Okay.
Also es war in dieser Phase habe ich es gut weggesteckt.
Und wenn du jetzt an die Phasen danach denkst, wie ist es dir danach gegangen, auch im Laufe der Zeit? Was waren so die schlimmsten Erlebnisse bezüglich deiner Bipolarität und deiner Mutterschaft?
Eigentlich das Schlimmste ist rückwirkend betrachtet, dass ich die Zeit nicht genossen habe. Die Zeit, wo mein Sohn so klar war, das habe ich eigentlich wirklich nur wieder in diesem Funktionieren-Modus gespeichert und nicht, das ist voll klasse und ich bin voll stolz und froh. Stolz im Nachhinein schon, aber dass ich nicht im Moment war, sondern immer so ein bisschen gekächelt habe und am liebsten war ich eigentlich allein, wenn ich ehrlich bin. Also nicht jetzt gemeinsam mit meinem Kind, sondern es ist für einen nicht kranken Menschen genauso schwierig mit einem Kind. Weil die fordern die einfach total.
Und wenn du
das ist einfach das Schlimmste, ja, genau.
Wie bitte?
Das ist für mich das Schlimmste eigentlich im Nachhinein. dass ich es nicht genießen habe können.
Okay. Und wenn du jetzt die Zeit danach, wie alt ist dein Kind mittlerweile?
6 ist er jetzt.
6. Wie waren die Phasen danach? Hast du danach Episoden einer Manie oder einer Depression gehabt oder bist du, so wie du sagst, vorwiegend stabil geblieben?
Nein, es war ganz heftig. Also die letzten 2 Jahre, also ich bin jetzt in der Berufsunfähigkeitspension. Ich habe schwere Manien gehabt. Ich war in der Klinik und mein Sohn hat das, ja, er hat es so nehmen müssen, aber ich habe halt auch einen starken Partner an meiner Seite, der was das alles, das, was wir alles gemeinsam überstanden haben. Das ist eigentlich schon super. Und auch, dass ich Menschen habe in meinem Leben, die was mich unterstützen und die was mich auch jetzt mit meinem Kind unterstützen, die was ja immer für mich da sind. Und man sagt immer, es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und das ist, glaube ich, am wichtigsten, wenn man jetzt schon mal eine Vorerkrankung hat, dass man sich auf das Umfeld auch verlassen kann.
Und wenn du sagst, weil ich ja auch schon öfters über meine Manien gesprochen habe, schwergradige Manien, was ist da passiert?
Wir waren auf Urlaub und nachher bin ich einfach aus dem Zug ausgestiegen und habe die 2 zurückgelassen. Mitten in der Nacht, irgendwo in Villach. Und ich habe halt psychotische Phasen auch. Also ich habe, also allein würde ich das keinem raten, dass er ein Kind großzieht. Das geht nicht, wenn man die Krankheit hat.
Würdest du sagen, dass es für dich Konsequenzen gegeben hat aufgrund deiner Bipolarität, also auch wenn du sagst, deine starken Manien als Mutter? Ist da irgendwas, wo du sagst, das hat eine Auswirkung gehabt?
Ja, sicher, wenn in so einem Alter mit 4 Jahren die Mama mal wegfällt, dann ist es für jedes Kind eine große Belastung. Und ich war dann eben teilweise 2 Monate im Krankenhaus und es dauert lang, bis die Bindung wieder hergestellt ist. Oder man will das Beste für sein Kind. Und das hat eben gut hingehauen, weil ich einen starken Partner an meiner Seite habe.
Okay. Und jetzt hast du gesagt, dein Sohn ist 6 Jahre alt. Wie geht er mittlerweile mit deiner Krankheit um? Weiß er, dass die Mama krank ist? Oder wie habt ihr ihm versucht, das beizubringen?
Ja, also bei uns in Salzburg gibt es den Verein Jojo. Da wird das Kind psychologisch betreut. Und ja, wir haben es ihm versucht zu erklären, immer wieder. Und ich glaube, es fruchtet schon ganz gut. Also er ist dann schon, man sieht es zwar nicht, und aber es ist halt trotzdem da, es hilft ja nicht.
Also findest du, dass du durch die Unterstützung von Jojo schon sehr viel profitieren konntest mit deinem Sohn?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist sehr spielerisch mit, ich meine, er war damals 4, wie das so extrem war. Und ja, die machen das ganz nett und kindgerecht.
Und hat dann deine Bipolarität irgendeine Auswirkung auf deine Mutterschaft in Bezug auf, dass du als Erziehungsberechtigte irgendwie eingeschränkt wurdest oder weil einer Manie so Zurechnungsfähigkeit nicht immer gegeben ist?
Ja, also ich habe kein Sorgerecht mehr. Leider. Und das hat einfach, die letzte Manie war so stark, also haben sie mir das auch rechtlich entzogen.
Und wie
Was
viel?
nicht heißt, dass das für immer ist und hoffentlich geht es irgendwann wieder, dass ich da wieder einsteigen kann in den Verein.
Okay, und wie fühlt sich das für dich an?
Das ist für mich eigentlich nur ein Papier. Dass ich kein Sorgerecht habe. Es ist zwar schon, ich darf nicht vom Kindergarten abholen, immer noch nicht. Und ich habe halt schon Einschränkungen im Alltag mit meinem Kind gemeinsam. Aber es ist für mich eher auf dem Papier. Weil ich weiß, ich bin seine Mama und ich werde sie immer bleiben.
Okay, das heißt aber, er lebt bei dir.
Ja, also wir leben alle gemeinsam in einem Haushalt.
Okay. Jetzt hast du ja auch gesagt, dass die Unterstützung auf jeden Fall eines der wichtigsten Sachen ist, dass du einen Partner hast, der stabil ist und der auch die Situation tragen kann, wenn es für dich einmal untragbar wird.
Genau.
Ja. Und wie ist es deinem Partner gegangen, überhaupt mit der Krankheit?
Ja, also grenzt an ein Wunder, dass wir nur zusammen sind. Jetzt haben wir, am 25. Mai war unser 10-jähriges Jubiläum sozusagen, da haben wir uns kennengelernt. Und ja, es grenzt an ein Wunder, dass wir unsere Beziehung das überlebt hat. Weil ich war heftig. Also es war wirklich arg für alle Beteiligten. Und irgendwie war die Liebe stärker und das ist halt auch mal was Schönes.
Ja, das klingt auf jeden Fall hoffnungsspendend für vielleicht andere Leute da draußen, denen es ähnlich geht mit ihrer Bipolarität als Mutter und aber auch als Vater. Jetzt habe ich eine Frage, würdest du rückblickend trotz deiner bipolaren Erkrankung nochmals Kinder bekommen wollen?
Also spontan fällt mir ein, auf jeden Fall kein zweites. Aber grundsätzlich bin ich in einer Lage, wo ich sage, ich bin eine Mutter und das ist halt für mich schon einen sehr hohen Wert. Das heißt, ich würde schon, also schwierige Frage, ehrlich gesagt, weil es waren schon heftige Zeiten dabei. Aber sagen wir ja, ich würde mich auf jeden Fall für mein Kind entscheiden.
Und abschließend hätte ich noch eine Frage an dich. Was würdest du mit deinen Erfahrungen einer bipolaren Frau raten, die einen Kinderwunsch hat?
Ja, also eben das, dass man Umfeld braucht. Wo, wenn man mal ausfällt, dass wer da ist und sich um das Kind kümmert. Und bei mir war es ein bisschen so ins kalte Wasser gesprungen. Aber wenn wer wirklich einen Kinderwunsch hat, man soll das Leben nicht aufhalten, in dem Sinn, finde ich. Wenn man wirklich das haben will, dann ist sicher möglich, sagen wir so. Und mit Vorbereitung halt und dann passt es.
Du bist aber jetzt noch in Behandlung, medikamentös und therapiemäßig, oder hast du keine Unterstützung mehr?
Nein, ich bin auf jeden Fall gut dosiert. Also ich habe einmal im Monat einen Termin bei der Psychiaterin und Psychotherapie und für die Volkshilfe habe ich momentan eine Reha-Aktion, dass die immer zu mir heimkommen, einmal in der Woche und schauen, dass alles am Laufen bleibt.
Ja, dann sage ich vielen Dank. Du warst ja proaktiv und hast uns kontaktiert. Und dafür möchte ich mich mal bedanken, dass du die Initiative ergriffen hast und auch gesagt hast, du würdest gerne mal mitwirken und du auch selber gesagt hast, du würdest gerne über dieses Thema sprechen. Also das war schon ein bisschen Anstoß, auch dass wir uns diesem Thema jetzt widmen. Sage ich danke
Okay.
und ich wünsche dir noch alles, alles Gute mit deinem Sohn, mit deiner Familie und dass du deine Episoden so in den Griff bekommst, dass ihr alle halbwegs.
Genau, ja. Das war super.
Gut, dann danke schön vielmals.
Ich sage gar danke.
So, das war das sehr interessante Interview von Conny. Danke vielmals noch dafür. Wir haben nun ein zweites Interview für euch vorbereitet. Das ist ein Expertinnen-Interview und Nicole wird uns jetzt erzählen, wie es dazu gekommen ist.
Also ja, das zweite Interview ist mit meiner Psychotherapeutin, mit Doktorin Capitani Schneider, die eben unter anderem auch spezialisiert ist auf Peripatalpsychiatrie, das haben wir schon erwähnt. Und es war mir einfach ein Anliegen, dieses wichtige Thema auch von Expertinnensicht aus zu beleuchten. Und was es genau zu berichten gibt, hört jetzt im Interview.
Ja, hallo, ich befinde mich jetzt bei meiner Psychotherapeutin, Frau Doktorin Capitani Schneider, und werde mit ihr heute über Peripatalpsychiatrie sprechen. Frau Doktorin Capitani Schneider, könnten Sie sich bitte kurz vorstellen und dann gleich im Anschluss sagen, was ist Peripatalpsychiatrie?
Ja, hallo. Mein Name ist Corinna Capitani-Schneider. Ich bin Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapeutin und beschäftige mich schon längere Zeit mit der Peripatalpsychiatrie. Ich habe auch eine Ausbildung in Eltern-Kleinkind-Therapie, wo es sich vor allem um die Interaktion zwischen Eltern und ihren Kindern sich beschäftigt. Ja, und und ich möchte heute einfach über das Thema Peripatalpsychiatrie referieren. Die Peripatalpsychiatrie beschäftigt sich um die psychischen Erkrankungen rund um die Geburt, wobei es bereits vor der Zeugung, auch bereits vor der Zeugung beginnt, sich zu beschäftigen. Es umschließt die Schwangerschaft, die Geburt selbst und dann auch noch das erste Jahr nach der Geburt und eben mit Schwerpunkt auf psychische Erkrankungen. Die Schwangerschaft ist an sich oder Mutterschaft ist an sich schon für gesunde Frauen eine große Herausforderung und deshalb bedarf es einfach eines wirklich guten Netzwerkes, dass Schwangere und Eltern da wirklich gut betreut werden und deshalb ist es mir auch ein sehr großes Anliegen. Das Sprichwort besagt zum Beispiel, man braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen und so sehe ich auch ein bisschen die Peripatalpsychiatrie, dass einfach ganz, ganz viele Berufsgruppen und auch Institutionen zusammenarbeiten sollten. Die Peripatalpsychiatrie ist bei uns ein relativ neues Gebiet. In England gab es schon im letzten Jahrhundert Mutter-Kind-Kliniken und bei uns ist es erst jetzt so ins Laufen gekommen. Es gibt immer mehr Forschung auch zum Thema psychisch kranke Frauen und Schwangerschaft und Gott sei Dank nimmt auch das Angebot in Österreich auch immer mehr zu und dadurch auch die Stigmatisierungen der Frauen, die psychisch krank sind und ein Kind bekommen, auch ab. Die Möglichkeiten einfach sozusagen, wo schwangere Frauen betreut werden können, sind eben Spezialambulanzen in Wien. Es gibt auch ein stationäres Setting, aber auf das werde ich nachher dann noch einmal ganz genau eingehen. Aber es ist nur wichtig, dass eben da viele Institutionen, viele Bereiche, so wie die Geburtskliniken, auch die Kinderheilkunde, die Hebammen, die frühen Hilfen, alle damit eingeschlossen werden sollen.
Könnten Sie uns kurz dann noch etwas über Kinderwunsch allgemein, psychische Erkrankungen etwas sagen, beziehungsweise auch, was Sie schon angesprochen haben, zum peripatalen Management?
Ja, also zum Kinderwunsch an sich für psychisch kranke Frauen, Eltern natürlich, ist einfach natürlich eine sehr große Herausforderung. Dass der Wunsch nach einem eigenen Kind entsteht bei psychisch kranken Frauen, genauso wie bei gesunden Frauen. Aber die Entscheidung sozusagen, ein Kind zu bekommen, löst natürlich all mögliche Sorgen und Ängste aus, so wie die, kann sich die Medikation auf mein Baby auswirken, kann sich die Erkrankung negativ auf mein Baby auswirken. Und natürlich gibt es auch all mögliche Sorgen und Befürchtungen, wie weit sich die Schwangerschaft und auch die Geburt auf die psychische Erkrankung auswirkt, also dass es einfach zu einer Verschlechterung kommt. Und deshalb ist es einfach so wichtig, diese Frauen wirklich ganz, oder auch die Eltern natürlich, ganz qualifiziert zu beraten, wo man auch alle Aspekte berücksichtigen muss und sie auch sehr gut informiert, damit die Frauen selber dann auch entscheiden können, ob sich für sie und auch ihren Partner oder ein Kind wirklich gut ausgeht. Ja, und da kommen wir dann eben auch schon zu diesem peripatalen Management. Das bedeutet, dass man eben, wenn man jetzt mit psychisch kranken Frauen arbeitet, wirklich sehr, sehr klare Informationen geben muss, dass man sie sehr gut begleiten muss und dass natürlich aber auch die Schwangere da auch bereit ist, irgendwie da auch sich auf diese Vereinbarungen und auch auf die Termine einzulassen. Also zunächst einmal im Vordergrund steht einfach immer auch die Eruierung, wie es die familiäre Situation ausschaut. Ja. Gibt es eine Unterstützung durch den Partner? Das ist zum Beispiel wichtig, ob es vor allem in den ersten vier bis sechs Wochen nach der Geburt eine Unterstützung gibt. Gibt es die Möglichkeit von Homeoffice, vor allem zum Beispiel auch bei bipolaren Frauen, nächtliche Unterstützung? Gibt es eine familiäre Unterstützung? Und wenn nicht, gibt es vielleicht Freunde oder Verwandte? Und ganz wesentlich ist es auch immer wieder, dass man evaluiert, was wäre im Fall eines Worst Cases. Er kann sich dann, wenn ich zum Beispiel eine akute Depression entwickle oder psychotisch werde, um das Baby kümmern. Ganz wichtig ist sozusagen die Partner, nicht, also sofern es sie gibt und auch wenn es sie nicht gibt, natürlich umso mehr auch, wer ist da. Aber wenn es Partner gibt, die Väter nicht vergessen, auch Väter können psychische Erkrankungen haben, auch Väter können eine peripartale Depression entwickeln, in 5% der Fälle sogar. Und deshalb ist es einfach sehr wichtig, auf jeden Fall den Vater oder die Bezugspersonen mit zum Beratungstermin einzuladen. Man muss sich auch darauf einstellen, dass man sozusagen auch engmaschige Termine einhalten sollte. Das wäre im ersten Trimenon alle 4 Wochen und dann sozusagen auch, also was auch immer wichtig ist, dass man vernetzt ist mit der Geburtsklinik, sich vielleicht auch eine Geburtsklinik aussucht, die schon auch einen peripartalen Schwerpunkt hat und dann auch eben dann gegebenenfalls dort anrufen kann, die informieren kann. Wichtig sind eben auch zum Beispiel Informationen zum Thema Medikation, zum Thema Stillen, dass man auch über die Geburt spricht, über mögliche Komplikationen, die Möglichkeit auch einer traumasensiblen Entbindung. Ja, und dann einfach wirklich sozusagen eine psychosoziale Unterstützung eben in die Wege leitet, dass man eben eine Psychotherapie oder in die Wege leitet oder auch zum Beispiel eben gleich in die peripartalpsychiatrische Ambulanz schickt. Also dass wirklich auch, dass die Frauen dann gut versorgt sind.
Geläufig kennt man ja wahrscheinlich Wochenbettdepressionen. Was passiert bei Depressionen während der Schwangerschaft? Und aber eben auch nach der Geburt. Welche Gefühle können auf einmal auftauchen und inwiefern kann das das Kind beeinflussen?
Depressionen, Postpartum-Depressionen, also Depressionen nach der Geburt, es gibt sie auch während der Schwangerschaft, sind einfach sehr häufig. In 10 bis 15% aller Mütter entwickeln sozusagen eine postpartale Depression. Es ist zu unterscheiden von den sozusagen den Heultagen oder dem Babyblues. Der ist sehr häufig und betrifft bis zu 80% aller Frauen, dass man sozusagen die erste Woche nach der Geburt, also nach 8 Stunden circa oder nach 8 Stunden im ersten Tag, dann plötzlich so eine depressive Verstimmung. Es ist einem nur nach Weinen, erstmal verzweifelt. Das ist wirklich sehr, sehr häufig, klingt aber meistens wieder ab. Und ist durch die hormonelle Umstellung und natürlich auch durch diese ganzen Veränderungen und die anstrengende Geburt irgendwie zu verstehen. Aber eine wirkliche postpartale Depression ist deutlich schwerer. Sie tritt meistens sozusagen ein paar Wochen nach der Geburt auf und oder in den ersten 3 Monaten und ist anhaltend. Eine Frau erlebt Gefühle, wie dass sie auch einfach sehr viel weinen muss, dass ihr alles zu viel wird, dass sie bemerkt, dass sie nicht mehr lachen kann, dass sie Ängste plagen, dass sie sich eigentlich ständig Sorgen um ihr Baby macht, dass sie trotz Müdigkeit eigentlich und Erschöpfung nicht mehr schlafen kann. Dass sie eigentlich merkt, ich habe mir die Zeit mit dem Baby ganz anders vorgestellt und auch das Gefühl hat, ich bin ganz alleine und niemand versteht mich und dass es ein Gefühl von Hilflosigkeit gibt und dass auch letztendlich sie das Gefühl hat, das ist jetzt wirklich alles aus und das ist schon ein sehr, sehr, sehr schwerer Zustand und da ist es einfach ganz wichtig, da irgendwie so einfach Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die posttraumatische Belastungsdepression ist eben von den oben genannten Symptomen einfach ganz eine große Belastung für die Mutter. Aber es ist leider auch so, dass sich natürlich eine postpartale Depression auch am Baby auswirkt. Ja? Und zwar auf zweierlei Mechanismen. Das eine Mal ist, dass der Stress, den die Mutter hat, natürlich auch sozusagen sich hormonell auswirkt, also es kommt zu einer erhöhten Cortisolausschüttung irgendwie, das dann auch sozusagen im Baby, das Baby auch spürt. Es kommt auch zu entzündlichen Veränderungen und auch teilweise sogar zu epigenetischen Veränderungen durch den hohen Stress, den die Mutter durch die Depression erlebt. Und die andere ist, dass eben durch eine depressive Mutter natürlich auch dadurch die Mutter-Kind-Bindung in einer Weise beeinträchtigt ist. Das heißt, eine depressive Mama kann dann einfach nicht mehr so adäquat auf die Bedürfnisse von einem Baby eingehen, und das Spiegeln und die Reziprozität, also das Miteinander, ist einfach dadurch beeinträchtigt. Und das äußert sich dann halt einfach manchmal, dass die Babys dann halt einfach oft schreien oder auch Schlafstörungen entwickeln oder auch vielleicht auch Verhaltensauffälligkeiten haben. Ja? Zu den Ursachen, also das heißt, wir wissen mittlerweile, dass es eigentlich nicht so sehr eine hormonelle Geschichte ist oder dass es auch nicht eine Altersfrage ist oder auch nicht so sehr vom Familienzustand abhängig ist, sondern dass häufige Risikofaktoren sind, wenn zum Beispiel schon in der Vorgeschichte eine Depression bestanden hat. Wenn es einen großen Stress gibt, sozusagen in der Versorgung des Babys, wenn es zum Beispiel keine soziale Unterstützung gibt, wenn im Vorfeld auch schon Angststörungen bestanden haben oder große Ängste, wenn es allgemeinen Stress gibt, wie zum Beispiel Schlafentzug, was ja auch nicht selten der Fall ist, andere Belastungen und die Verantwortung einfach sehr, sehr schwer liegt. Und natürlich auch, wenn es sehr konfliktreiche Partnerschaften gibt, dann sind das auch Voraussetzungen, wo man einfach gesehen hat, dass dann das Risiko, an einer postpartalen Depression zu erkranken, größer ist. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man mal das Allerwichtigste ist, die Frauen von Schuldgefühlen zu entlasten und einfach möglichst schnell dann sozusagen eben die spezielle therapeutische Angebote in die Wege leitet. Und vor allem ganz wichtig bei Depressionen ist natürlich eine antidepressive Therapie, medikamentöse Therapie. Da gehe ich aber dann auch nachher noch näher darauf ein.
Jetzt haben Sie das sehr ausführlich geschildert, wie die Ursachen und Risikogruppen betroffen sind. Können Sie circa sagen, wie viel Prozent der Frauen betroffen sind? Also den Babyblues haben wir gehabt, der ist ziemlich häufig. Aber können Sie noch mal betonen, wie viel Prozent das circa sind, die darunter leiden?
Ja, also es sind 10-15% der Frauen kranken an einer Postpartum-Depression.
Okay. Jetzt bin ich ja bipolar und der Podcast heißt Crazy Turn, ich bin bipolar. Ich möchte jetzt da konkret auf Bipolarität und diese Thematik eingehen. Welche Schwierigkeiten ergeben sich konkret bei bipolar erkrankten Müttern? Sie haben schon leicht angesprochen wegen Schlafentzug, aber was für Risiken birgt eine Schwangerschaft oder eine Geburt oder die Zeit nach der Geburt für bipolar erkrankte Mütter?
Das größte Problem bei bipolar erkrankten Müttern ist das Rückfallrisiko. Und zwar wissen wir, dass 66% der Frauen unbehandelt, sprich ohne Lithium, einen Rückfall erleiden, entgegengesetzt zu 23% Rückfallrisiko bei Frauen, die behandelt sind, also sprich auf Lithium eingestellt sind. Also was schon sozusagen die Aussage ist, es ist ganz wesentlich, dass Frauen einfach weiter ihren Lithium bekommen, und dazu muss man aber wieder, was hier wichtig ist, dass man hier sehr regelmäßig Lithiumspiegel bestimmen muss. Das heißt, man muss bis zur 33. Schwangerschaftswoche muss man monatlich messen, ab der 33. Schwangerschaftswoche wöchentlich, und dann auch, wenn man das Baby stillen will, muss man auch sogar beim Baby einen Spiegel machen, weil das Lithium eben in die Muttermilch übergeht. Ja? Mittlerweile gibt es auch sehr viel schon Forschung. Am Anfang hat man angenommen, dass sozusagen das Lithium teratogen ist, also sprich sozusagen, es sich Missbildungen beim Baby entwickeln können. Das ist geringer als angenommen. Es besteht ein gewisses Risiko für Herzmissbildungen, wobei wir hier drauf gekommen sind, dass es vor allem dann auch schon von der Dosis vom Lithiumspiegel abhängt. Das ist erst einmal bei sehr hohen Lithiumspiegel, dass es wirklich ein 2-3%ig erhöhtes Risiko gibt, an Herzmissbildungen zu erkranken, wobei man natürlich auch sagen muss, es gibt auch spontan Missbildungen, Da muss man aber auch wieder berücksichtigen, und es geht zum Beispiel darum, wenn ich als bipolare Frau doch stillen möchte, müsste man vielleicht vorher auch abwägen, wenn zusätzlich zum Beispiel auch noch ein Nikotin- und ein Alkoholabusus besteht oder auch die Patientinnen einen hohen BMI haben oder auch vielleicht nicht regelmäßig zu den Gynvorsorgen, Gynäkologievorsorgen gehen, dann ist dann eher abzuraten zu stillen, weil das dann zu viele Risikofaktoren sind, weil wir ja wissen, dass das Lithium auch beim Baby dann auch sich auf die Blut-, Nieren- und Schilddrüse, auf die Schilddrüse auswirken kann, und dann ist eher abzuraten, dass man stillt. Aber in der Schwangerschaft natürlich ist es ganz wesentlich einfach, dass man das Lithium oder auch das Lamotrigin nimmt. Was allerdings ganz ausgeschlossen ist, es gibt die Valproinsäure, ist auch ein Phasenprophylaktikum, das darf man keinesfalls nehmen, weil das ist schwer teratogen. Das ist etwas, das ist das einzige Medikament, das man nicht nehmen soll in der Schwangerschaft bezüglich der Phasenprophylaxe. Und ja, wie gesagt, also es ist einfach wichtig, dass bipolare Frauen irgendwie schlafen können, dadurch irgendwie schon am Anfang im peripartalen Management, dass es dann wirklich gewährleistet wird, dass die Nächte, dass die Mütter schlafen können, dass der Vater unter Umständen in der Lage ist, dass er das übernimmt dann.
Jetzt sind Sie ganz spezifisch eingegangen auf die Phasenprophylaxen, die man als bipolare erkrankte Person zu sich nimmt. Wie schaut das aber aus mit anderen Psychopharmaka, Antidepressiven? Gibt es da auch eine Auswirkung auf den Fötus in der Schwangerschaft oder auch in der Stillphase? Können Sie dazu irgendwas sagen?
Prinzipiell sind die Antidepressiva zunächst einmal die Gruppe, die am meisten verordnet wird, und die Antidepressiva sind auch am meisten beforscht und haben kein teratogenes Risiko, das heißt, sie machen keine Missbildungen, sie werden zumeist auch wirklich gut vertragen. Ich möchte jetzt einmal prinzipiell sagen, dass eben, und es ist immer so ein Irrtum, dass man glaubt, man darf in der Schwangerschaft oder soll in der Schwangerschaft überhaupt keine Medikamente nehmen. Das ist leider Gottes ein fataler Irrtum, weil sozusagen eine gut behandelte Depression einfach um vieles irgendwie für die Mutter und für das Kind irgendwie gesundheitsförderlich ist, wie also unbehandelte psychische Erkrankungen. Wir wissen, dass unbehandelte psychische Erkrankungen zu einem niedrigeren Geburtsgewicht führt, dass sich auch meist die Gehirnentwicklung auch beeinträchtigt ist. Das erklärt man sich unter Umständen auch, dass wenn Mütter einen hohen Stress haben, dass sie dadurch auch vermehrt Adrenalin und Cortison ausschütten, und das ist alles um vieles schädlicher als wie die antidepressive Medikation. Was natürlich auch der Fall ist, dass als unbehandelte Frauen dann oft auch einen erhöhten Nikotin- und Alkoholabusus haben, und Alkohol ist wirklich ganz, ganz toxisch für das Baby, dass sie auch oft dadurch vielleicht weniger compliant sind, also sprich dann auch irgendwie ihre Behandlungstermine einhalten. Dass auch unbehandelt natürlich auch das Mutter-Kind, die Mutter-Kind-Bindung irgendwie beeinträchtigt ist, was ich vorher schon gesagt habe. Im schlimmsten Fall bis zur Verlust der Obsorge oder eben auch suizidale Gedanken natürlich oder Suizidversuche, die natürlich auch bei unbehandelten psychischen Erkrankungen natürlich viel höher sind. Wichtig ist, dass man bei der Medikation in der Schwangerschaft weiß, dass sich sozusagen wenn ich zum Beispiel vorher schon depressive Medikamente nehme, dass sich das in der Schwangerschaft verändert, der Spiegel. Das heißt, meistens brauche ich mehr Medikation, weil ich auch ein erhöhtes Blutvolumen habe. Und natürlich auch die hormonelle Veränderung ein bisschen etwas verändert in der Ausscheidung, das muss man wissen. Deshalb ist es auch wichtig, dass man sozusagen in der Schwangerschaft Plasmaspiegel macht von den einzelnen Medikamenten. Und das einzige wirklich Problem bei Antidepressiva ist, dass man das sogenannte neonatale Adaptionssyndrom beim Baby. Das tritt vielleicht in 20 bis 30 der Fälle auf. Das heißt, das Baby ist dann ungefähr 8 Stunden nach der Geburt bis circa 78 Stunden, kann es sein, dass es ein bisschen zittert, dass der Muskeltonus herabgesetzt ist, dass es leicht irritierbar ist und dass auch der Saugreflex unter Umständen etwas geschwächt ist. Das lässt sich aber, wenn die Geburtsklinik Bescheid weiß, lässt sich das sehr, sehr gut in den Griff kriegen, und Außerdem kann man dem auch entgegen, indem man zum Beispiel vor der Geburt einfach ein paar Tage die Hälfte der Dosis nimmt und dann ein paar Tage nach der Geburt wieder erhöht. Vermutlich hängt das auch damit zusammen, dass einfach das Neugeborene noch relativ unreif ist und dadurch die Verstoffwechslung oder Ausscheidung noch ein Stück beeinträchtigt ist. Und es gibt ein Medikament, das Sertralin, das einfach in der Schwangerschaft am meisten empfohlen wird. Und also das ist auch ein Antidepressivum, ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, das einfach sehr, das am wenigsten Nebenwirkungen zeigt, was dann einfach auch empfohlen wird.
So allgemein gesagt, würden Sie sagen, inwiefern ist das Risiko einzuschätzen, dass bestehende psychische Erkrankungen auch vererbt werden können von Müttern auf ihre Kinder oder auch von Vätern?
Also wie gesagt, natürlich können psychische Erkrankungen vererbt werden. Wir wissen zum Beispiel, dass es bei der Bipolarität eine sehr hohe genetische Komponente gibt. Dass es zum Beispiel auch bei der ADHS eine sehr hohe Komponente gibt der Vererbung und auch beim Autismus-Spektrum-Störungen gibt es auch eine sehr hohe. Das muss man wissen, dass es eben auch potenziell man es unter Umständen an seine Kinder weitergeben kann. Es ist allerdings nicht so. Es gibt zwar mittlerweile auch eine sehr, sehr große Forschung, zum Beispiel bei die Beforschung des Genoms bei der bipolaren Erkrankung, und man hat 64 Regionen schon gefunden, die sozusagen bei bipolaren Erkrankungen mit bipolaren Erkrankungen zusammenhängen. 64 Regionen im Genom natürlich. Aber wie immer ist es hochkomplex und es ist praktisch ein Orchester an Genvariationen, die an der Entstehung, an der Bipolarität beteiligt sind. Und daher ist zurzeit die individuelle Einschätzung, ob man jetzt ein Risiko hat zu erkranken, zurzeit nicht möglich. Wenn es allerdings zum Beispiel jetzt um andere genetische Erkrankungen geht, ist es natürlich, also Stoffwechselerkrankungen, ist es gut, sich an humangenetische Beratungsstellen zu richten, zum Beispiel im AKH, wo man dann einfach wirklich auch, wenn es Erbkrankheiten gibt, das auch gut vorher abklären sollte. Aber zur psychischen Erkrankung gibt es das in dem Sinn. Gibt es schon, aber es macht eigentlich noch keinen Sinn, weil man da keine genauen Voraussagen tätigen kann.
Dankeschön. Sie haben ganz am Anfang schon einige Anlaufstellen aufgezählt, die es in Wien gibt. Könnten Sie noch mal kurz zusammenfassen für Betroffene, wo können Sie sich hinwenden oder wo kann man Rat suchen?
Ja, also vorweg schon erwähnt, also wirklich spezifisch ist die Ambulanz für Perinatalpsychiatrie in der Klinik Ottakring. Die bietet sozusagen medizinisch-psychiatrische Betreuung ambulant und auch sozialarbeiterische und psychologische. Wichtig ist, dass sie auch eine Anlaufstelle ist, wo man wirklich auch eine gute Vernetzungsarbeit leistet. Das heißt, es wird Kontakt aufgenommen eben mit eben der peripartalen Management, mit Betreuungsstationen, wo Frauen dann, je nachdem, was sie brauchen, auch verwiesen werden. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass sie auch bei Psychosen auch Kontakt mit den Psychiatrien aufgenommen wird. Leider gibt es bei uns in Österreich noch, was der Idealfall wäre, natürlich die Mutter mit dem Kind aufzunehmen, falls es eben zu einer schweren Depression oder Psychose kommt. Da gibt es bis jetzt leider nur im AKH, auf der Sozialpsychiatrie, gibt es die Station 4D. Da gibt es 6 Betten, wo die Möglichkeit besteht, Mütter mit den Kindern aufzunehmen, die auch sozusagen die Angehörigen mit einbindet, wo es auch zu einem massiven therapeutischen Programm mit Mutter-Kind-Interaktion, mit Pflegeförderung, mit therapeutischen Gesprächen. Und natürlich ist der große Vorteil, dass die Mama nicht von dem Kind getrennt wird und dass sie einfach da sehr unterstützt wird. Aber das, wie gesagt, da gibt es 6 Betten. Das ist das deutliche, also wäre noch ein deutliches höheres Angebot notwendig. Dann gibt es sozusagen auch im SMZ Süd, also im KFJ, gibt es dann auch noch eine Schwangerenambulanz, eine psychosomatische Ambulanz. Dann gibt es das FEM, das ist das sozusagen Frauengesundheitszentrum, das FEM und das FEM Süd, die sich auch mit Frauen beschäftigen, mit Stimmungsschwankungen, wenn es um Überforderung, um Erziehungsthemen geht. gibt sowohl telefonische und E-Mail-Beratung und auch in türkischer und in polnischer Sprache, was für Migrantinnen einfach auch sehr wichtig ist, weil die ja auch oft eine sehr große Risikogruppe darstellen. Wenn es dann sozusagen rund um die Geburt geht, gibt es sozusagen die Familienhebammen der Stadt Wien, wo man sich dann auch unter Umständen auch eine Hausbesuche organisieren kann und Geburtsvorbereitung und Stillberatung. Es gibt die Familien, wenn das Baby dann da ist, gibt es die Familienberatungsstellen, es gibt Eltern-Kind-Zentren. Es gibt zum Beispiel auch die Baby-Care-Ambulanz im SMZ Süd, wo es auch eine Schreiambulanz gibt. Also wenn es sozusagen auch Ernährungs-, Still- oder Schlafprobleme gibt, kann man sich sozusagen auch an die Baby-Care-Ambulanz wenden. Und es gibt auch die, es gibt auch im Wilhelminenspital gibt es eben auch die psychosomatische Ambulanz für Säuglinge, Kinder und Jugendliche. Und da besteht auch die Möglichkeit, dass bei Schrei- oder Fütterungs- oder Gedeihstörungen der Kinder auch die Mutter und die Eltern mit aufgenommen werden können. Das ist auch ein stationäres therapeutisches Angebot, wenn die Kinder dann schon da sind. Für sozial schwierige Fälle gibt es das Grow Together. Das heißt, die haben auch wirklich eine intensive Begleitung in schwierigen Lebenssituationen für Familien mit Säuglingen. Die frühen Hilfen, die für alle Frauen sozusagen in Frage kommen, wo eben auch nach Hause wer kommt, die Familien unterstützt und es auch zu Informationen oder Interventionen gibt. Und dann natürlich, wenn mit dem Baby Probleme, gibt es das Zentrum für Entwicklungsneurologie und Sozialpädiatrie. Natürlich auch das Institut für Erziehungshilfe, das wäre dann eben auch, wenn die Babys Probleme zeigen. Und eben Psychotherapeutinnen und vielleicht auch, gibt auch schon viele Psychotherapeutinnen mittlerweile, die auch Eltern-Kleinkind-Therapie-Ausbildungen haben, also wo es dann auch wirklich um Interaktionen geht. Wie geht es mir mit dem Baby? Wie kann ich tun? Wie kann ich erkennen, was mein Baby braucht? Und da auch schon wirklich gute Unterstützung es in dem Bereich gibt.
So, das waren jetzt ganz viele Informationen, die wir dann in den Shownotes auch auflisten werden. Also Informationen für Wien können wir so gut zur Verfügung stellen, somit. Dann wäre ich eigentlich bei meiner letzten Frage, nämlich, was würden Sie nach dem Ganzen, was Sie jetzt da berichtet haben, was würden Sie Frauen mit auf den Weg geben, beziehungsweise was würden Sie Angehörigen raten, die jetzt vielleicht einen Kinderwunsch haben?
Also was ich mal prinzipiell vorwegnehmen möchte, ist, dass Mutterschaft, Elternschaft in unserer Zeit wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung ist, nämlich auch für Mütter, die gesund sind oder bessere Voraussetzungen haben, weil wir einfach in einer Zeit leben, wo es ohnehin einfach ein massiver Druck ist, wo wir auch einen Hang zum Perfektionismus haben und das eigentlich nur zu einer Überforderung und führen kann. Und dass daher so Gefühle wie ich bin zornig oder ich bin mutlos, ich bin überfordert eigentlich eher normal sind. Und dass diese Gefühlsschwankungen auch, dass ich dann einerseits mich wahnsinnig freue über mein Baby, aber gleichzeitig dann wieder Zeiten habe, wo es mir ganz schlecht geht, dass das einfach etwas ist, was eher normal ist. Ich glaube, was auch so schwierig ist vielleicht, ist, dass ein Baby mit einer extrem hohen Verantwortung einhergeht, dass ich ein Baby nicht einfach, ich kann nicht auf Urlaub gehen, ich kann es nicht zurückgeben, ich bin eigentlich ständig für die Bedürfnisse des Babys da und das ist einfach wirklich eine sehr hohe Anforderung. Deshalb, es ist keine Schande, es ist einfach ganz wichtig, sich einzugestehen, mir geht es nicht gut. Es ist wichtig, dass ich unterstützt werde, dass auch meine Freunde, meine Partner, dass die auch wissen müssen, dass ich da etwas brauche, dass ich nicht allein bin. Wenn es aber dann so ist, dass ich merke, ich schaffe das einfach nicht mehr und ich bin irgendwie einfach nur mehr überfordert und verzweifelt, und dann ist es ganz, ganz notwendig zu sagen, okay, ich brauche jetzt Unterstützung, ich brauche jetzt Hilfe. Ich sage, das ist keine Schande, und mich da wirklich dann einfach den oben erwähnten, zu den oben erwähnten Einrichtungen oder auch Therapeuten begebe und mir da sicher gut geholfen werden kann.
Das waren jetzt sehr ausführliche Schilderungen zu unserem aktuellen Thema. Ich danke Ihnen vielmals und ich danke Ihnen vielmals auch für die Zusammenarbeit, die wir schon jahrelang haben und hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit.
Danke Ihnen.
Das war die 18. Folge mit dem Thema Kinderwunsch und Bipolarität. Wir verabschieden uns hiermit in eine hoffentlich nicht allzu heiße Sommerpause und hören uns dann erst wieder am 3. September 2023 mit der Folge Partnerschaft, Sexualität und Liebe im Rausch der Emotionen. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und alles Liebe.
Ja, und von meiner Seite wollte ich auch noch sagen, wir können es nicht oft genug betonen. Danke, liebe Conny, dass du dich bereit erklärt hast für dieses Interview. Natürlich auch danke auch an die Frau Doktorin Kapitani Schneider. Aber Conny war eben eine Hörerin, die sich proaktiv bei uns gemeldet hat unter info@crazyturn.at und die uns gesagt hat, sie würde gerne über dieses Thema sprechen. Das war auch quasi der Grund, warum wir dieses Thema aufgenommen haben und somit auch ein Aufruf an alle da draußen, wenn es ein Thema gibt, das euch interessiert, das ihr gerne behandelt haben wollt oder wo ihr selber gern mitreden wollt, bitte meldet euch. Wir freuen uns wahnsinnig, wenn wir dem Wunsch nachkommen können. So, von meiner Seite natürlich auch allen einen wunderschönen, entspannten und erholsamen Sommer und wir hören uns im September. Stay tuned!